Und das Thema, über das ich heute mit euch sprechen will, ist Segen und Fluch. Du und ich, wir haben die Wahl. Ja, wie? Wir haben die Wahl. Ob ich mich dem einen oder dem anderen zuwende, hängt nicht von äußeren Umständen ab. Gott sei Dank nicht. Sonst wären wir vielleicht nicht an Jesus Christus gläubig, sondern Mohammedaner, die ans Kismet glauben. Allah hat es so gewollt, also nehmen wir es aus Allahs Hand. Aber die Bibel zeigt uns einen ganz anderen Gott. Die Bibel zeigt uns einen Gott, der über uns voller Erbarmen wacht und der das Beste in seinen Gedanken hat für dich und für mich. Und die Frage, die wir uns durchaus stellen müssen, ist, warum kommt dieses, was Gott in seinen Gedanken über uns hat, nicht immer in Realität in unserem Leben zum Tragen? Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus 5. Mose, vom 28. Kapitel ab Vers 1. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst und hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Hier möchte ich mal kurz einhalten. Unsere Gesellschaft ist sehr schnell geworden. Wofür ich früher Jahre gebraucht habe, kann ich heute in Minuten erledigen. Schick doch mal eine Mitteilung nach Australien. 10 Sekunden schreiben, einmal Klick und im selben Augenblick ist sie auf dem anderen Ende der Welt. Noch vor 100, 150 Jahren hat es Wochen gedauert. Und in allen Bereichen sind wir so rastlos, so ruhelos geworden. Und manchmal habe ich das Gefühl, das, was unsere Umwelt, unsere Gesellschaft mit uns auch zum Teil an Segen und an Guten tut, hat aber auch abgefärbt auf uns Christen. Wo sind die Christen, die noch mal eine Nacht durchbeten, die eine Woche durchfasten, die vor Gott liegen und sagen, zeig mir dein Weg? Das muss irgendwie alles schneller gehen, ne? Ja, so, danke Gott, dass du mir das gezeigt hast. Jetzt möchte ich's haben. Die ersten Verse hier von 5. Mose 28 zeigen uns ganz was anderes. Die zeigen, halt doch erstmal Stille, besinn dich doch erstmal auf mich. Lass mich doch mal wieder ganz neu in deine Gedanken und in dein Herz und in dein Leben hinein. Studier doch mal meine Gebote. Halte mal Ausschau, was ich möchte. So ein ganz anderes Reden, als was wir gewohnt sind in unserer Gesellschaft. Aber was passiert, wenn wir genau das tun? Wenn wir mal Ausschau halten, wenn wir mal fragen, Gott, was möchtest du, dass ich heute tue? Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Wer lebt in der Stadt? Gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Wer hat noch ein bisschen Garten? Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Wer will noch Kinder? Oder Enkelkinder? Der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deine Rinder und deine Schafe. Vielleicht könnten wir auch in der heutigen Zeit sagen, gesegnet wird dein Chef sein, der dir regelmäßig deine Lohnerhöhungen zuteil werden lässt. Ja?
Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog.
Wir würden sagen, dein Bankkonto.
Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Am Mittwochabend habe ich Fußball geguckt. Weiß nicht, wer vielleicht am Mittwoch auch Fußball geguckt hat. Die meisten haben vielleicht gestern geguckt und noch mehr sind vielleicht interessant, was heute mit dem HSV passiert. Aber ich habe am Mittwoch Fußball geguckt und zwar war es das Spiel Sevilla aus Spanien gegen Benfica Lissabon aus Portugal. Und Sevilla hat im Elfmeterschießen gewonnen. Nun muss man eins wissen. Der FC Lissabon, nicht der FC Lissabon, Benfica Lissabon, war vor 50 Jahren eine der besten Mannschaften der Welt. Zweimal hintereinander Europapokal gewonnen und so jemand in der Mannschaft gehabt, der Ronaldinho, Ronaldo und Messi auf einmal so verinhaltet hat. Eusebia hieß er. Und die haben also geglänzt wie sonst was. Und da gab's, nachdem sie 2 Jahre hintereinander den Europapokal gewonnen haben, einen Trainer, der sie in diesen Bereich hineingeführt hat. Der war Jude, Bella Gutmann hieß er. Und dem hat man versprochen, wenn wir den Europapokal jetzt zum 2. Mal gewinnen, gibt's eine Prämie und eine Gehaltserhöhung. Und dann hat er diesen Europapokal zum 2. Mal gewonnen. Und dann hat er gesagt, Prämie, Gehaltserhöhung. Ja, und nach einer langen Diskussion hat er beides nicht gekriegt, hat sich umgedreht, den Verein verlassen und hat zum Abschluss gesagt, und ihr werdet 100 Jahre lang den Europapokal nicht mehr gewinnen. 1963, ein Jahr später, 1-2 gegen Milan verloren. 1965, 1-2 gegen Inter Mailand verloren. 1968, 1-4 gegen Manchester United verloren. Alles Endspiele. 1983, 1-2 gegen Anderlecht. 1988, 5-6 gegen Eindhoven. 1990, 1-0 gegen AC Mailand. 2013, 1-2 gegen Chelsea. Und am Mittwoch im Elfmeterschießen 5-3 gegen Sevilla. Eigentlich müsste man drauf wetten und die Gemeindekasse füllen, weil es ist ja fast schon eine Bank. Was haben wir hier gelesen in 5. Mose? Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen wider dich und auf 7 Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten den Segen, dass er mit dir sei in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Der Herr wird dich zum heiligen Volk für die erheben, wie er dir geschworen hat, weil du die Gebote deines Herrn, deines Gottes hältst und in seinen Wegen wandelst. Und alle Völker auf Erden werden sehen und über dir der Namen des Herrn genannt ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Guten haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs, an Ertrag deines Ackers in dem Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit, dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber du brauchst von niemanden borgen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun.
Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker, verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Es gibt Zeiten, da weißt du nicht, wo Ende und wo Anfang der Arbeit ist. Da bist du so beschäftigt und dann wühlst du und dann tust du und dann strengst du dich an. Und du hast Erfolg und bekommst Frucht deiner Anstrengung. Aber ehe du sie noch ausgeben kannst, diese Früchte, zerrinnen sie dir wie Sand. Das ist das, was eben mir passiert ist, bevor mein Gemeindeleiter mit mir gebetet hat. Da war Erfolg, aber ich konnte ihn nicht genießen. Er zerrann mir weg. Der Herr wird unter dich senden. Unfrieden, Unruhe, Unglück in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald untergegangen um deines bösen Treibens willen, weil du mich verlassen hast. Ja, sag mal, so kann doch Gott nicht sein. Segen oder Fluch, wir haben die Wahl. Entweder wir machen Gott wirklich zu Gott und damit auch zur Quelle unseres Lebens, oder wir folgen ihm nur halbherzig und hinken auf beiden Seiten. Gott hat nicht gesagt, wenn du dich für mich entscheidest, dann musst du so und so sein. Er hat immer gesagt, das biete ich dir an und du entscheidest jetzt, was du davon machst. Ich finde es so klasse. Ich finde es so schön, dass ich nicht Marionette sein darf. Dass ich selbst entscheiden darf. Aber wie oft habe ich über meinen Entscheidungen gelitten? Weil es meine Entscheidungen waren und nicht Gottes Entscheidungen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, wollen wir in den Segen hineinkommen oder wollen wir weiter unter dem Fluch leben? Du sagst ja, das ist so eine Schwarz-Weiß-Darstellung. Ja, ist es. Aber es ist das, was Gott uns anbietet. Schwarz oder weiß. Und wie schön, dass wir ins Weiße hineinkommen dürfen. Wisst ihr, wenn wir solche Stellen lesen, wie jetzt 5. Mose 28, wir können auch 3. Mose 26 lesen oder 5. Mose 11, alles solche ähnliche Stellen. Aber daran erkennen wir, wie Gott denkt. Und soll ich dir was sagen? Gott ändert sich nicht. So wie Gott vor vielen tausend Jahren gedacht hat, so denkt Gott auch heute noch. Und sein Wesen ist in erster Linie ein Wesen der Barmherzigkeit. Aber wir erkennen auch, was Realität ist, was Segen und was Fluch ist. Und wir erkennen auch, was uns zum Besten dient. Wir erkennen, dass Gottes Verheißungen an Bedingungen geknüpft sind. Und wir erkennen, dass Gott Maßstäbe setzt und uns auch nach Maßstäben richten wird. Wusstet ihr, dass sich die Worte Segen und Fluch über 640 Mal in der Bibel befinden? Und je häufiger etwas sich in der Bibel befindet, je größer ist der Schwerpunkt, den Gott uns damit sagen möchte. Er sagt, da ist etwas drinnen, das dürft ihr so annehmen, das dürft ihr so nutzen. Deswegen habe ich es über 640 Mal reingeschrieben. Also fast zweimal am Tag kannst du etwas davon lesen, wenn du deine Bibel durchliest im Schnitt. Also da ist schon etwas drinnen, wo Gott ein ganz, ganz starkes Gewicht draufsetzt. Und interessant ist, wenn wir dann weiter das Wort auslegen, das kann den Einzelnen treffen, das kann eine ganze Familie treffen oder auch eine ganze Gemeinde, ja sogar eine ganze Nation. Der Herr wird dich schlagen mit Auszehrung, Entzündung und hitzigen Fieber, Getreidebrand und Dürre werden dich verfolgen, bis du umkommst. Also auch Krankheit kann über Flüche in unser Leben kommen. Entweder über Flüche, die wir uns selbst auferlegt haben, oder durch unseren Lebensstil, oder aber auch durch Flüche, die auf uns gekommen sind. Wir haben damals nachgeforscht, wie dieser Fluch der Armut auf uns gekommen ist. Und im Gespräch und der Aufarbeitung mit meinen Schwiegereltern sind wir dann auf Folgendes raufgekommen. Als meine Frau so klein war, da gab es eine Zeit, wo ein bis zweimal im Jahr vor das Haus meiner Schwiegereltern Zigeuner gekommen sind und Teppiche verkaufen wollten. Und meine Schwiegermutter hat denen dann immer die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und da war eine Zigeunerin, die hat diese Familie meiner Schwiegermutter immer verflucht. Und damals haben wir diesen Fluch gebrochen. Und ich bin so dankbar, dass wir damals den Fluch gebrochen haben. Wer weiß, wo ich heute wäre, wie es mein Leben passiert wäre, wenn damals nicht ein Gemeindeleiter so weise gewesen wäre und hätte gesagt, das kann doch nicht sein. Du dienst Gott, du arbeitest für ihn, du gibst sein Herz für ihn. Was ist los? Wo ist etwas, das gewesen ist? Manchmal werden wir auch selbst zum Fluch für andere. Es ist ungefähr 20 Jahre her, als ich in einer Firma arbeitete und zum Teil 16, 18 Stunden am Tag dort verbracht habe und wirklich sehr viel an Kraft und Zeit in diese Firma hineingegeben habe. Ich habe meinen Job gern gemacht. Ich mochte das, was ich tue. Ich mochte meine Chefs. Und ich habe mir da wirklich Zukunft gedacht und ausgesucht. Nur eines Tages hat sich mein Chef in eine Hure verliebt und die war scharf auf meinen Job. Die war schon 50 Jahre alt und nun ja, es mag gerne ja auch 50-Jährige geben, die diesem Beruf, wenn man das mal so bezeichnen möchte, auch noch nachgehen. Aber die war wohl am Ende ihrer Laufbahn, um das mal so auszudrücken, und musste dann ihr Leben etwas verändern und wollte halt einen soliden Job haben und war scharf auf meinen Job. War in meinem Chef verliebt und auch wegen ihr hat er mich dann rausgeschmissen. Hat einen Grund gesucht, mich anzuschuldigen und das war alles an den Haaren herbeigezogen und hat mich rausgeschmissen. Und an dem Tag, als er vor meinem Schreibtisch stand und mir das gesagt hat, so Schluss, morgen möchte ich dich hier nicht wieder sehen, habe ich zu ihm gesagt, wenn Sie das jetzt durchziehen, dann werden Sie früh sterben. Zehn Jahre später hat mir Gott gezeigt, du bist ein Totschläger. Du hast jemand umgebracht. Ich sage, Gott, ich habe keinen umgebracht. Hat mir Gott gezeigt. Mein Chef hat sich 3 Jahre später selbst das Leben genommen und sich aufgehängt. Ich habe sehr lange Buße getan. Das hätte ich nicht gedacht. Das waren Worte, die man im Hass spricht, weil man alles gegeben hat und dann gerecht behandelt wurde. Aber diese Worte hatten Kraft. So kann es auch sein, dass jemand Worte über dich ausgesprochen hat, die er vielleicht nur im Hass oder schnell ausgesprochen hat, aber diese Worte hatten Kraft. Denken wir an diesen Fußballverein. 50 Jahre ist das jetzt her. 8-mal waren sie im Endspiel. Das ist schon auch eine Leistung. 8-mal haben sie verloren. Und was könnten wir alles noch mehr aufzählen?
Es gibt selbst auferlegte Flüche. Denken wir nur an die Kundschafter, die Mose ausgesandt hat, um das Land zu erkunden, das Gott ihnen ja versprochen hatte. 10 kamen wieder und haben gesagt, ne, never gehen wir da rein. Und 2 kamen wieder und haben gesagt, das ist eine schwierige Geschichte, aber Gott wird uns dieses Land geben. Nun ratet mal, wer ist reingekommen und wer nicht? Die gesagt haben, das schaffen wir nicht, die sind da auch nicht reingekommen. Die sind innerhalb 40 Jahren Wüstenwanderung in der Wüste gestorben. Und die anderen 2, die gesagt haben, da gehen wir rein, die sind reingekommen. Selbsterfüllende Prophezeiung, kennen wir. Wenn du etwas über den anderen aussprichst, so will ich nie werden, kann fast sicher sein, dass du so wirst. Ich finde es so wunderbar, dass Gott uns das so klar und deutlich aufzeigt und dass er uns hilft in der Aufarbeitung. Schau mal, da war ein Petrus. War der 100%ig Jünger? Ich glaube ja. Ich glaube, es gab keinen von den Jüngern, die eifriger Jesus nachgefolgt haben. Der hat gebrannt für Jesus. Und trotzdem kam die Situation und Jesus hat ihn sogar darauf vorbereitet, sagt, heute Nacht wirst du mich 3-mal verraten. Oh, ich doch nicht, Jesus. Jeder andere, aber ich doch nicht. Manchmal bereitet uns Jesus so wunderbar auf Dinge vor. Und was ist passiert? Er hat ihn verraten. Aber was viele überlesen oder gar nicht wissen, ich will es euch vorlesen. Und er leugnete abermals. Das war das 2. Mal. Und nach einer kleinen Weile sprachen die dabei standen, abermals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, könnt ihr es nachlesen in Markus 14, er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und dann kommt Jesus. Er bereitet ein Feuer vor, bereitet was zu essen vor. Er sagt, Petrus, hast du mich lieb? 3-mal. 3-mal hat er ihn verleugnet. Und durch die Aussage, ich hab dich lieb, hat er dieses 3-malige Verleugnen 3-mal zurückgenommen. So ist Jesus. Er gibt uns die Chance, unsere Daten von gestern zurückzunehmen. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, das war 1993, da ist alles über mich zusammengebrochen. Ich war selbstständig, war Jugendleiter bei uns in der Gemeinde. Die Geschäfte gingen schlecht. Ich hatte gerade einen Fall, dass man mich um eine 6-stellige Summe betrogen hatte. Also alles brach so ziemlich über mich herein. Und gleichzeitig ist meine Frau sehr, sehr krank geworden. Ich war damals im Vorstand der Gemeinde und es kam ein Tag, da war ich so fix und fertig, dass ich all mein Vertrauen auf Gott über Bord geschmissen habe. Und nicht mehr gefragt habe, Gott, was ist eigentlich dran? Was möchtest du für mich? Wie soll ich mit meiner Situation umgeben? Wie möchtest du mir Lasten abnehmen? Wie möchtest du mein Versorger sein? Wie möchtest du mir meine Kraftquelle sein? Ich habe das alles nicht gefragt. Ich bin einfach hergegangen und habe alles, was ich hatte, über Bord geschmissen. Ich hatte 5 Ämter. Ich war, wie gesagt, im Gemeindevorstand. Ich war Jugendleiter.
Ich war Regionalleiter unserer Jugend. Ich war im Landesjugendwerk der zweite Mann und ich war Beisitzer im Bundesjugendwerk. Und ich habe an einem Tag alles aufgegeben. Und dann passierte etwas, dann kam mein Hauptpastor und einer aus der Gemeindeleitung zu mir und sie haben gefragt, willst du das wirklich tun? Und dann, ich weiß nicht, was die geritten hat, ein Nebensatz, damit schadest du doch dem Ansehen der Gemeinde. Und wisst ihr, ich hatte keine Kraft, es ging um mich und dann sollte ich an Gemeinde denken. Ich fand das so daneben. Ich habe die zwei, obwohl es meine Vorgesetzten waren, rausgeschmissen. Hab dir die Tür verwiesen. Sieben Jahre hat mich Gott auf die Seite gestellt. Kein Dienst, nix. Sieben Jahre, in dem es mir sowas von schlecht ging. Aber ich habe gewählt. Ich habe mich dafür entschieden. Wer war schuld? Die oder ich? Ich. Jeder Mensch ist für seine Daten selbst verantwortlich und du kannst nicht die Daten des anderen für dich verantwortlich machen. Und selbst wenn an dir schlimme Dinge passiert sind, wenn du missbraucht wurdest oder über den Tisch gezogen, betrogen wurdest oder geschlagen wurdest, ob du vergibst, das ist deine Verantwortung. Ob du Schuld aufrecht erhältst, das ist deine Verantwortung. Ob du schmollst, das ist deine Verantwortung. Denn dann wärst du nicht in den Geboten Gottes. Und wir sind wieder bei 5. Mose. Was sagt uns das Gebot? Wenn dir Unrecht getan wird, tue kein Unrecht zurück. Wenn dir auf die linke Wange geschlagen wird, dann halt auch noch die rechte hin. Wenn man dir den Mantel klaut, lauf hinterher und gib es Sakko noch. Ja, hallo? Wo sind wir denn? Wofür habe ich einen Rechtsschutz abgeschlossen? Dem zeige ich es aber mal richtig. Ja? Trotzdem, Gott stellt uns das vor die Wahl. Er stellt uns vor die Wahl. In der damaligen Zeit, als das mit meiner Gemeindeleitung passiert ist, habe ich einen Spruch getan und ich habe gesagt, ich werde nie wieder hinter dieser Kanzel stehen und was sagen. Ja, später hat Gott mich daran erinnert und sagt, sag mal, eigentlich möchtest du doch, oder? Aber ich kann das nicht zulassen. Du hast selbst gesagt, du willst es nicht mehr. Oh. Manchmal passieren Dinge in unserem Leben nicht, weil wir sie uns selbst verbaut haben. Weil wir gesagt haben, never, nie wieder. Er hat Buße getan und hat diesen Spruch zurückgenommen. Halleluja. Gott ist dann gnädig. Er vergibt. Er sagt, okay, war nie niedergeschrieben, ist weg. Wenn das Blut Jesu mit seiner Vergebungskraft über unser Leben kommt, dann ist es egal, was du getan, was du gesagt oder was du gedacht hast. Das ist weg. Wenn wir einen Computer haben und da etwas löschen, dann gibt es Computerprofis, die das immer noch hervorholen können. Und dann musst du sonst schon ganz spezielle Programme haben, um etwas wirklich löschen zu können. Und dann gibt's immer noch welche, die sagen, aber ich kann davon auch noch einen Teil rekonstruieren. Aber eins sage ich dir, wenn Gott sagt, es ist vergeben, es ist weg, dann ist es weg. Wie oft bin ich zu Gott gekommen und habe gesagt, oh Gott, sorry, zum 512. Mal kannst du mir wieder vergeben. Und Gott hat da oben gesessen und gesagt, hab dich nicht ganz verstanden. Gott, schau mal schon wieder. 512 Mal ist es mir passiert, jetzt ist 513 Mal. Herr Gott, ich weiß nichts, weiß von nichts.
Wie?
Ich weiß von nichts. Gott hat sich entschieden, Schwamm drüber ist Schwamm drüber. Das ist das einzige Mal, dass Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, der alles schaffen kann, dem nichts zu schwer ist, seine Allmacht selbst aufgibt, indem er sagt, deine Sünden vergesse ich.
Höre ich da irgendwas von euch? Höre ich was? Sag's doch mal lauter.
Halleluja! Wenn Gott sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann denkt er nicht mehr dran. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist der Schlüssel, wie ich vom Fluch zum Segen komme. Gott, vergib. Gott, durchbrich. Gott, heile. Setze einfach das wieder her, was du möchtest. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und Pilatus gefragt hat, wen wollt ihr, Barabbas oder Jesus? Was hat die Volksmenge geschrien? Gib uns Barabbas! Und als er nachgefragt hat, hat sie geschrien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Zwei Generationen. Es hat genau zwei Generationen gedauert und Jerusalem war platt und das Volk Israel in alle Welt zerstreut. Gott möge uns Gnade schenken, zu erkennen, was für Dummheiten wir manchmal ausgesprochen haben, welche dummen Handlungen wir manchmal vorgenommen haben, damit wir sie erkennen können, damit wir Buße tun können, und damit Heilung zu uns kommen kann. Heilung für unsere Seelen, Heilung für unsere Finanzen, Heilung für unsere Beziehungen, Heilung für unsere Krankheiten. Gott möchte. An ihm liegt es nicht. Freiheit ist möglich. Wie erkennt man nun, ob man unter dem Fluch ist? Lies doch diese Bibelstellen. 5. Mose 28, 3. Mose 21, aufmerksam durch, ob solche Dinge in deinem Leben sind. Manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten. Weißt du, manchmal denken wir da gar nicht dran. Du hast den Zehnten nicht vollgegeben über Jahre und wunderst dich, dass dein Portemonnaie leer ist. Tja, dann nutzt es auch nichts, dann den Zehnten zu geben. Dann ist die Grundlage erstmal Gott um Verzeihung zu bitten, denn die Bibel sagt uns ganz klar, der Zehnte gehört dem Herrn. Das heißt, wenn er ihm gehört und ich ihm das nicht gebe, habe ich Gott beklaut. Und wenn ich jemand beklaut habe, muss ich hingehen und sagen, sorry, aber das tut mir leid. Und vielleicht musst du sogar sagen, und ich kann es dir nicht zurückzahlen. Weil über Jahre hast du geklaut. Und dann entdecken wir in der Bibel das Gleichnis von dem Schuldner, der Millionen schuldig war und sagt, ich kann nicht. Und der Herr sagt, geh, sei dir vergeben. Und dann passiert was, dass er dem anderen, der ihm 50 Cent schuldig ist, an die Gurgel geht. Wenn Gott mit uns gnädig ist, haben wir die Verpflichtung, auch untereinander gnädig zu sein. Aber der erste Schritt ist Buße tun über die Verfehlungen. Und dann heißt Buße umkehren. Dann heißt es, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich gehe nicht wieder den Weg, der verkehrt. Und ich darf jetzt Gott vertrauen, dass der erste Teil von 5. Mose 28 kommt. gefüllt wird alles sein, was du hast. Boah. Gestern hatten wir Vorstandswahl. Und am Ende der Wahl kam unser scheidender Hauptpastor, Ingolf Elzel, der jetzt nur noch in den Reisedienst geht, auf mich zu. Und er hatte vor 3 Monaten ein Gespräch mit mir. Ihr müsst Folgendes wissen, ich arbeite im Moment im Schnitt so um die 55 bis 60 Stunden für meine Firma, also für die Firma, wo ich angestellt bin, Bildungsträger, wo ich als Dozent arbeite, und ungefähr noch so 40 bis 45 Stunden jede Woche im Schnitt für die Gemeinde. Da gibt's manchmal auch nur 20 Stunden, aber manchmal ist es auch 18 Stunden Tage. Und das geht an die Substanz. Der Gesetzgeber sagt, du sollst nicht mehr als 54 Stunden arbeiten, und wenn ich das zusammenrechne, sind es 80. Und ich mache es ja gerne. Ich bin gerne bereit, für Gottes Reich zu arbeiten, aber wenn man dann so an die Substanz kommt, wenn man merkt, ups, jetzt wird's ganz kritisch oder so, dann fragt man, wie kann was passieren. Und vor 3 Monaten hatte eben unser Hauptpastor uns mal aufgesucht und gesagt, Gerhard, kannst du dir nicht vorstellen, dass du dich einfach mal bewirbst für eine Teilzeitanstellung. Wir werden dich nie voll zahlen können, dafür ist das Geld nicht da, aber bewirb dich mal für eine Teilzeitanstellung. Haben meine Frau und ich überlegt und gesagt, ja, wenn wir uns darüber bewerben, auch wenn Chef das gesagt hat, dann ist es fast so, als wenn wir selbst danach greifen. Und wir haben unser Leben eigentlich so eingerichtet, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr selbst greifen. Wir haben es anders getan. Wir haben gesagt, Gott, wenn es dein Wille ist, dass wir das tun sollen, dann beweg du die Herzen, dass sie auf uns zukommen und sagen, wir wollen das. Und gestern war es soweit. Der scheidende Hauptpastor kommt auf mich zu und sagt, ich habe das weitergegeben, unser Gespräch, und die haben gesagt, der neue Vorstand soll drüber entscheiden. 5 Minuten später kam einer vom neuen Vorstand und sagte, wir haben da noch etwas vom alten Vorstand in die Wiege gelegt gekriegt und wir wollen das gleich angehen. Wann hast du Zeit, dass wir darüber sprechen? So, weiß ich, in absehbarer Zeit brauche ich nicht mehr so viel Arbeit, weil mich meine Gemeinde für das, was ich ehrenamtlich tue, etwas bezahlen kann und ich dann meinen eigentlichen Job runterfahren kann und vielleicht auf 20 oder 30 Stunden fahren kann. Das ist Gott, wie er für einen sorgt. Aber das Grundlegende ist, du musst ihm vertrauen. Du musst glauben, dass Gott ein Versprechen, das er gibt, hält. Und sein Versprechen ist, wenn du nach meinen Geboten handelst, dann wird kein Unglück, kein was auch immer an Schaden an dir sein. Das ist sein Versprechen. Und Gott, er ändert sich nicht. Ich weiß nicht, wie es passieren wird. Ich kann es euch nicht sagen, was jetzt in Zukunft mit mir passiert. Ich hoffe, dass die Zeit, die Gott mir jetzt schenkt, ich so effektiv nutzen kann, dass ich noch ein klein Stück mehr Frucht für sein Reich bringen kann. Das ist mein Herzenswunsch. Ja? Denn er schenkt mir ja nicht Zeit um meinetwillen, macht er auch. Aber er schenkt, weil er mein Herz kennt und sagt, ich weiß, dein Herz ist rein. Du willst in meinen Geboten wandeln. Dass mir das nicht immer gelingt, weiß er auch. Und da sind wir in guter Gesellschaft. Auch an David hat gesagt, ich habe so viel gesündigt, meine Sünden kann man gar nicht mehr zählen. Und Gott hat gesagt, ist aber trotzdem ein Mann nach meinem Herzen. Weil er immer wieder Buße getan hat, weil er immer wieder gesagt hat, Gott, sieh mein Herz, sieh, wie ich's meine, vergib mir meine Schuld. Gott kann uns manchmal auch an Dinge der Vergangenheit erinnern. So wie er mich erinnert hat, dass ich gesagt habe, ich will nicht wieder hinter der Kanzel stehen. Kann Gott dich erinnern und sagen, du hast gesagt, du willst mit dem nie wieder Gemeinschaft haben. Und vielleicht ist er deswegen heute nicht mehr in der Gemeinde. Klar, weil du bist hier. Und wenn das ein Bruch ist, der von deinen Worten kam, aus Hass heraus, weil da was vorgefallen ist, was dich zornig gemacht hat, passiert uns Menschen ja. Dann kann Gott dich einfach daran erinnern und du darfst das zurücknehmen. Und wer weiß, vielleicht ist er dann nächsten Sonntag hier. Es gibt so viel Wunderbares, das Gott mit uns tun möchte, wenn wir wieder anfangen, uns zurückzubesinnen in seinen Wegen. Wisst ihr, manchmal müssen wir auch radikal aufräumen. Als Gott mich das erste Mal in dieses Thema hineingeführt hat, das war 1987, 88, da sind wir wirklich tagelang betend durch unsere Wohnung gegangen, haben gesagt, Gott, was möchtest du von uns? Da hat Gott uns einiges gezeigt. Ich habe mal eine Zeit lang Seminare gehalten und die hatten den Titel, das war für Jugendgruppen. Da bin ich die Jugendgruppen abgereist und habe Seminare gehalten und der Titel war Beeinflussung von Rockmusik. Wie beeinflusst Rockmusik unser Leben? Da habe ich alles dargelegt, was damals so gekreucht hat. Ich habe so eine Bücherwand nur über Bücher zu dem Thema und ich habe gemerkt, die meisten haben nur Blödsinn geschrieben, voneinander abgeschrieben und ich habe tagelang Schallplatten rückwärts angehört, weil da irgendwelche gesagt haben, da sind versteckte Botschaften drin. Er war ganz verrückt, hat mich da richtig reingesteigert. Aber ich hatte auch einige Schallplatten über diese Geschichte zu Hause, die waren wirklich satanisch geprägt. Aber die hatte ich immer noch. Du, da waren auch sehr teure Schallplatten, die es so nicht mehr im Handel gab, wo ich dann auch mal 100er bezahlt habe, nur um sie zu kriegen und mal zu hören, was ist drauf, ja. Hat Gott gesagt, trenn dich, ja. Dann sind wir eines Tages hergegangen und haben Mülltonne auf und haben gesagt, so, wie kriegen wir die Schallplatten klein? Wusstest du, dass Schallplatten gar nicht so leicht klein zu machen sind? Die sind ganz schön stabil. Das hat richtig Arbeit gekostet, die klein zu machen und zu vernichten. Gott ist weitergegangen. Da hatten wir von irgendwelchen Reisen irgendwelche Andenken. Hat Gott plötzlich gesagt, guck dir das doch mal genau an. Da haben wir entdeckt, dass da okkulte Symbole drauf, haben wir nie vorher gesehen. Haben wir rausgeschmissen. So sind wir reinigend durch unser Haus, haben die Bücher angeschaut. Was haben wir für Bücher? Haben all das, was Gott nicht meint, echt rausgeschmissen. Das heißt nicht, dass ich jeden Roman verbrannt habe, aber das, was wirklich nicht Gott verherrlicht hat, was Satan verherrlicht hat. Ich hatte eine Zeit lang die Jahrbücher vom Stern gesammelt, weil mich Historie immer schon interessiert hat. Und da stand dann halt immer die Chronologie des Jahres durch. Da hatten wir ein Jahrbuch, da gab es Anfang der 90er Jahre, als das Zeitalter des Wassermanns begann, so wie die... Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber irgendwann gab es ein Jahr, da hat dann das Zeitalter des Wassermanns begonnen und die ganzen Satanisten haben dann angefangen aufzublühen und da war da ein Bericht drinnen von so einer Satansmesse in einem Jahrbuch. Oh Gott, frag mich, meinst du, dass mich das verherrlicht? Ja, ist doch nur Chronologie, ist doch passiert. Meinst du, dass mich das verherrlicht? Nee, verherrlicht dich nicht. Meine Jahrbücher rausgeschmissen, ja? Ich will jetzt dir nicht sagen, geh nach Hause und schmeiß alles weg. Was ich sagen will, ist, wenn du im Segen leben willst, fang an, Gott zu fragen, was möchtest du, dass ich tue? Wir müssen nicht verkrampfen. Wir müssen nicht zwanghaft nach Sünde suchen. Wisst ihr, Ende des 19. Jahrhunderts gab es die Heiligungsbewegung. Die hatte gute Tendenzen, aber die hatte auch die Tendenz, alles, was da ein bisschen anders war, auszukippen. So das Kind mit dem Bart auszukippen, wie man so schön sagt. Du musst nicht ein Leben der Askese leben. Nein, Gott möchte was anderes von deinem Leben. Aber Gott möchte, dass wir ein Leben leben, das heilig ist, das sich nach ihm ausrichtet, damit er uns segnen kann. Christel, glaubst du nicht, dass Jesus hier auch 10 Millionen Engel senden könnte, die die Stadt hier bekehren? Ja. Warum möchte er, dass du rausgehst? Weil du sollst Ehre bekommen. Dir soll im Himmel eine Krone aufgesetzt werden. Das ist unser Gott. Er will, dass wir Dinge tun, damit er uns belohnen kann. Hey, ich finde es toll. Gott sagt nicht, ich schicke jetzt Engel. Nee, er sagt, ich schicke den Guido und den Gerhard und die Pia. Denn ich will, dass sie Lohn kriegen für das, was sie tun.
Ich hab die so gern.
Oh, hab ich die gern. Ich hab das mal gesehen, ab und zu habe ich es auch gemacht. Da sitzt Papa im Himmel und kommt der Gabriel vorbei und er sagt, der Gabriel, komm mal her. Holt Gott sein Portemonnaie raus, macht's auf, ist mein Foto drin. Sagt, hab ich dir schon meinen Sohn gezeigt? Ist doch cool. Gott sagt, ich bin sein Sohn. Und dann zeigt er rum. Sagt er, Gabriel, schade, aber das ist mein Sohn und den möchte ich jetzt belohnen. Das ist unser Papa im Himmel. So dürfen wir damit umgehen. Wenn Gott dir zeigt, dass da Rebellion in deinem Herzen ist, tu Buße. Rebellion kann so klein anfangen und sich so hoch hinaus entwickeln. Und Rebellion schlägt so tiefe Wurzeln. Hass kann so tiefe Wurzeln schlagen. Du wunderst dich, dass du immer krank bist. Gott sagt, reiß doch mal den Hass raus. Dann wirst du gesund werden. Ganz einfach. Vergib anderen Menschen. Vergib all den Menschen, die dir Schaden angerichtet haben. Vergib ihnen einfach. Und zwar bedingungslos. Damit fängst du an, Gott zu loben. Erinnert ihr euch an das Gespräch zwischen Satan und Gott im Himmel, als es um Hiob ging? Na, das ist ja leicht, dass der dich lobt, meinte Satan. Dem hast du ja Wohlstand und alles Gute nur so geschenkt. Nimm ihm das mal weg.
Ja, Gott sagt, darfst machen, aber sein Leben darfst nicht antasten.
Nächste Besprechung. Na ja, klar, ist ja okay, aber guck mal, der ist ja immer noch fröhlich. Geh mal an seinen Körper, bring den mal Krankheit.
Darfst machen, aber sein Leben darfst nicht nehmen.
Dann die Ratschläge, die Freunde. Hast wohl einen Fehler gemacht, dass Gott dich jetzt so... Da sind wir schnell dabei. Geht's einem nicht gut, fragen wir, na, wo ist der Fehler? Wenn wir anfangen, Gott auch über diese Dinge in unserem Leben zu preisen und zu sagen, ich vergib denen, die an mir schuldig geworden sind. Gott, ich vergib auch dir, wo ich dir die Schuld zugeschoben habe. Dann passiert das, was Hiob erlebt hat. Dass dein Leiden aufhört, dass dein Leiden verwandelt wird und dass du mehr hast hinterher als vorher. Du hast schon Segen gehabt in deinem Leben und jetzt ist er weg. Werd nicht bitter. Vergib anderen, vergib Gott, vergib dir selbst. Und der Segen wird wieder zurückfließen zu dir und du wirst mehr haben. Mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Manchmal müssen wir aber auch Flüche brechen. Manchmal sind auch Flüche aus vergangenen Generationen da, wo du überhaupt nicht weißt, warum, aber wo die Bibel ganz klar sagt, wenn ihr das oder das tut, dann wird es bis ins dritte Glied zurückgefordert werden. Ja? Und du weißt gar nicht, was hat dein Opa alles getan. Vielleicht war dein Opa ein Judenhasser und hat mitgeholfen, Juden zu verfolgen. Du weißt es gar nicht, was ein Tabuthema bei euch war. Ja, aber da ist irgendetwas, was es zurückhält. Gott sagt, das Volk Israel ist mein Augapfel und wer es antastet, tastet mich an. Ja? So, und du weißt gar nicht, warum vielleicht etwas schief geht in deinem Leben. Auch da gilt, wühl nicht, such nicht, aber wenn Gott es dir zeigt, dann durchbreche es. Dann such dir Leute und sag, im Namen Jesus durchbrechen wir jetzt diesen Fluch. Und da darf nichts mehr sein, was hält. Und du wirst lastenfrei plötzlich durchs Leben gehen können. Natürlich, eines der wichtigsten Dinge, Tabuthema oft am Christentum, entsage allem Okkulten oder Satanischen. Ja, tu ich doch nicht. Na? Weißt du, wie viele Christen ich kenne, die regelmäßig ihr Horoskop lesen? Da gibt's genug. Was sagt die Bibel über Wahrsagerei? Entsag dem. Wende dich ab davon, von all dem. Es gibt Gesellschaftsspiele, wie man die Zukunft voraussagt, diese Ouyu-Bretter und alles Mögliche. Mag ein Spaß sein, verbann sie aus deinem Leben. Es hat nichts zu tun. Frag lieber Gott. Und schließlich und endlich, glaub neu, dass Gott ein Gott ist, der etwas Gutes über dich möchte und nicht ein Rächer. Lass uns einmal aufstehen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du das laut oder aber auch in deinem Herzen nachsprechen. Denn wir wollen anfangen, bewusst und feste Schritte zu tun. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes und der einzige Weg zu Gott bist. Und dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und dass du von den Toten auferstanden bist. Ich gebe meine ganze Rebellion und meine Sünden auf. Und unterwerfe mich dir als meinen Herrn. Ich bitte dich für alle meine Sünden um Vergebung und besonders über die Sünden, die mich unter einen Fluch gebracht haben. Befreie mich davon und befreie mich auch von den Sünden meiner Vorfahren. Und ich vergebe jetzt allen, die mir Schaden angetan haben, die mich ungerecht behandelt haben, weil ich auch möchte, dass du, Gott, mir vergibst. Ich weise jeden Anspruch Satans auf mein Leben von mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz jeden Fluch auf dich genommen hast. Auch jeden, der noch kommen kann. Deswegen bitte ich dich jetzt, mein Leben zu befreien. In deinem Namen, Jesus. Amen. Das war die Grundlage, ins Segen hineinzukommen. Ich glaube gar nicht, ihr seid mir so am Herzen. Ich bete so viel für euch, dass Gott den Punkt zeigt, wie ihr wieder im Segen schwimmt. Vielleicht war es ein kleiner Auslöser. Gott hat euch so am Herzen. Gott liebt euch so. Gott hat euch nicht aufgegeben. Im Namen Jesus. Amen.